den fünften Vers. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Wir wollen beten. O Herr, vergib es uns, dass deine Liebe unser Leben nicht ganz anders verändert und durchdrungen hat. Vergib uns unser hartes Herz, das von deiner Liebe so wenig wissen will, das so irdisch gesinnt ist. Und wir möchten dich bitten, öffne uns heute Morgen die Augen für dich. O tu du inwendige Augen auf, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei macht. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken höher denn eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und kommt nicht wieder dorthin, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir kommen, leer, sondern tun, was mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Herr, lass dein Wort an uns seine Wirkung tun. Amen.
Thank you. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten an diesen Sonntagen einige auffällige Psalmworte besprechen. So Psalmworte, an denen man beim Lesen hängen bleibt. Und da ist ein Wort im Psalm 113, das ist so, dass ich an zwei Sonntagen drüber predigen muss. Wo ich also gleich sagen muss, heute, nächsten Sonntag, folgt die Fortsetzung. Ich kann heute einen Anfang machen. Psalm 113, Vers 5. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In diesen Tagen bekam ich einen netten Brief von einer ausländischen Jugendgruppe. Die schrieben mir, ich möchte Ihnen doch helfen. Sie wären auf der Reise im Omnibus. Sie kämen am Sonntagabend an hier, wollten am Montagmorgen das Ruhrgebiet kennenlernen und besichtigen und mittags weiterfahren nach Rotterdam. Da habe ich gesagt, das ist Tempo, nicht? Die lernen das Ruhrgebiet in 6 Stunden kennen. Ich bin über 30 Jahre da und kenne es noch nicht richtig. Da dachte ich, das ist so typisch für einen modernen Menschen. Der hetzt durch die Lande, in 5 Tagen lernt er 7 Länder kennen, rast von einem zum anderen, und wenn er sich beeilt, kommt er gerade noch zur eigenen Beerdigung zurecht. Und das ist noch nicht ganz amtlich. Ja, hinter diesem ganzen Gehetz, das wäre ein Wahnsinn, ich bitte Sie, und das wird ja millionenfach in diesen Tagen gemacht, nicht? Hinter diesem ganzen Jagen, es steht ja die Friedelosigkeit unserer Zeit. Die Friedelosigkeit der Herzen, ob sie eine Konferenz in Genf verfolgen, oder diese durchs Land jagenden Leute, friedelose Herzen. Sie suchen, was sie nicht finden. Wenn ich mir das so ansehe, dann geht mir immer so eine Melodie durch den Kopf aus einem der schönen Schubert-Lieder. Da heißt es, dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. So ist es nicht. Musikalische Leute hören jetzt die Melodie. Und sehen Sie, demgegenüber möchte ich Ihnen jetzt einfach einmal einen anderen Liedvers zitieren. Und Sie werden sofort merken, wie dieser Liedvers Frieden und Ruhe atmet. Wie in diesem Liedvers eine andere Welt uns begegnet. Der heißt so: Gott lebet. Sein Name gibt Leben und Stärke. Er heißet der Seinigen Sonne und Schild. Wir spüren, nur aus so 2 Zeilen klingt uns das entgegen, was wir uns ersehnen. Frieden. Sehen Sie, demselben Lied, das stammt von dem großen württembergischen Gottesmann Albrecht Bengel, ein großer Theologe, der Urgroßvater des württembergischen Pietismus. In demselben Lied, da heißt es dann, versuchet's, erkennet und lobet den Herrn. Versucht's doch, ihn zu erkennen. Erkennet und lobet den Herrn. Und das wollen wir heute Morgen tun, weil es wirklich nichts Gescheiteres gibt in dieser friedlosen Zeit. Wir wollen versuchen, Gott zu erkennen. Und da muss man sich vom Worte Gottes leiten lassen, sonst geht's nicht. Und nun sagt uns unser heutiger Text, ja, ich möchte es einfach so ausdrücken, was man unbedingt von Gott wissen muss. Gibt ja so 1000 Broschüren, nicht wahr? So, Erste Hilfe, was man unbedingt von der Ersten Hilfe wissen muss, nicht? Und von der Textilindustrie, was man unbedingt von Stoffen wissen muss, nicht? Und Friseure, was man unbedingt von der Haarpflege wissen muss. Nun möchte ich auch sagen, was man unbedingt von Gott wissen muss. Darf ich den Text noch mal lesen? Wer ist wie der Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden? Was man über Gott unbedingt, von Gott unbedingt wissen muss. Ich möchte drei Dinge sagen, nächsten Sonntag geht es dann weiter. Erstens, dieses Wort sagt, Gott ist für uns unerreichbar. Gott ist für uns unerreichbar. Wo ist ein Herr wie unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat? Der Psalmist wird sagen, Gott ist für uns unerreichbar. Nun muss ich gleich erklären, mit dem Hoch ist nicht an Raum gedacht, das ist nicht räumlich gemeint. Als wenn Gott 780 Kilometer über unseren Köpfen wäre. Das meinen ja die rührenden Russen augenblicklich. Und dass sie Gott also wegschießen könnten jetzt da oben mit ihren Sputniks. Davon ist keine Rede. Die Bibel sagt ja, Gott ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Ich muss es mal eben so sagen, die Bibel denkt wie die moderne Naturwissenschaft in Dimensionen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt und es gibt mehr Dimensionen, das weiß der heutige Naturwissenschaftler, die Bibel vor 3000 Jahren gewusst. Ist geradezu erstaunlich, wie das, was eine moderne Naturwissenschaft heute sagt, in der Bibel uns begegnet, das Denken in Dimensionen. Gott ist ganz nah bei einer anderen Dimension. Meine Freunde, wenn hier heißt, dass Gott sich hochgesetzt hat, ist das nicht räumlich gedacht, sondern rangmäßig. Ich will mal ein Beispiel brauchen. Stellen Sie sich vor, da ist ein kleiner Mann von der Straße, so, nicht? Kleiner Mann, was nun? Der hat irgendeinen großen Ärger. Da sagt er, jetzt beschwere ich mich beim Minister. Das wäre gelacht. Er reist nach Bonn. Glauben Sie, dass der mit dem Minister erwischt? Ach, keine Rede. Im allerbesten Fall erwischt er einen Staatssekretär, im allerbesten Fall. Er kommt nach Hause und sein Freund sagt ihm, ja, weißt du, der Minister, der steht für dich zu hoch. So ist es gemeint. Der lebendige Gott steht für uns so hoch, dass wir nicht erreichen können. Der Herr, unser Gott, hat sie so hochgesetzt. Das ist also nicht von räumlich gemeint, sondern rangmäßig. Hier ist also die Rede von Gottes Majestät und Pracht und Herrlichkeit und Macht. Ah, das muss ich ein bisschen ausführen. Gott steht für uns zu hoch. Er steht also zum Beispiel über unserer Kritik. Millionen Menschen haben in den letzten Kriegstagen und in der Nachkriegszeit gemeutert. Wie kann Gott all den Jammer zulassen? Erinnern Sie? Sehen Sie, mit dieser Frage haben die Menschen höchstens die Pfarrer in Verlegenheit gebracht, aber nicht Gott. Der steht da drüber. Ne? Und ich das begriffen habe, ich gelacht, wenn Sie mich gefragt haben. Gott steht über unser Gericht. Und wenn die ganze Mischpore gebrüllt, verzeihen Sie, außer soll die brauchen, aber manchmal muss ich denken, wenn ich Zeitung lese, die Menschheit eine üble Mischpore ist, wenn die ganze Welt rebelliert, wie kann Gott das zulassen? Das rührt nicht an die Stufen seines Thrones. Er steht über unserer Kritik. Wo ist ein Herr, der sich so hoch gesetzt hat? Er steht auch, meine Freunde, über allen weltanschaulichen Revolutionen. Ob man eine Weltanschauung hat, wo Gott also geleuchtet wird, wie im Osten, oder ob man eine Weltanschauung hat, wo Gott zum Popanz gemacht wird, wie im Westen, das berührt Gott. Der Osten und Westen, sie können tun, als wenn ihr gar nicht mehr da wäre. Da macht sich der Mensch nur lächerlich. Wie heißt in der Bibel? Der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Sehen Sie, Gott steht über diesem ganzen weltanschaulichen Getöse. Er steht drüber. Gott steht auch, er hat sich so hochgesetzt, über jeder Spekulation. Oh, was haben sich die Menschen Kopf zerbrochen über Gott? Nicht? Ganze theologische Fakultäten sind beinahe draufgegangen, sie haben den Kopf zerbrochen. Gott steht über unseren Spekulationen. Wir können uns ausdenken über Gott, was wir wollen, es erreicht ihn nicht. Es erreicht ihn nicht. Wie sagt er, wir haben es eben gehört, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken über eure Gedanken und meine Wege über eure Wege. Unsere ganze Spekulation erreicht ihn. Und Gott steht über der Natur. Sehen Sie, mein großer Landsmann Goethe, werde mein Leben lang darauf stolz sein. Naja, es will man nicht in die Koppe rein, wie kann nur ein Mensch nicht von Frankfurt sein, hat er gesagt. Ne? Mein großer Landsmann Goethe hat im Faust mit, können Sie hören da hinten, geht's Mikrofon jetzt? Goethe hat mit wunderschönen Worten im Faust das dargelegt, wie Gott das All durchdringt und wie das All Gott ist, das ist nicht ganz deutlich, die Angelegenheit, nicht wahr? Aber jedenfalls ist Gott das All und das All ist Gott. Und der deutsche Bürger hat es geglaubt. Und er sagt, ich gehe in grünen Wald und finde Gott im All. Und ahnt nicht, dass er nichts findet als grüne Bäume und sich selbst. Aber er meint, es wäre dann Gott gewesen. Wie man ja immer sich einbildet, man wäre der liebe Gott selber. Nee. Gott steht über der Natur. Wo ist, wie heißt es hier? Wer ist wieder Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat? Er steht über all dem. Er ist für uns unerreichbar. Und nun möchte ich es doch mal aussprechen. Ich bin so froh, dass es so ist. Ich möchte nicht, wenn ich schon Gott diene, einem Göttchen dienen. Ich habe auf dem Dritten Reich gedacht, wenn die Leute unser Leben gehören, Führer sage ich, muss bitter sein, zum kleinen Anstreicher zu gehören, muss bitter sein. Ich bin froh, dass ich einen großen Gott habe, dem ich gehören kann, der über all dem steht, was Menschen reden. Weit darüber. Ich bin froh, dass ich einen Gott habe, der so majestätisch, so gewaltig, so groß, so herrlich ist. Ihn umgibt das Lob der himmlischen Heerscharen und in dieses Lob mischt sich hinein die Anbetung der Kinder Gottes. Heilig, heilig, heilig. Moment, ich wollte mal unterbrechen. Da hinten kommen Scharen von Menschen. Dann nehmen Sie erstmal Platz. Ich kann nicht reden, wenn da hinten dauernd die ganze Geschichte in Bewegung ist. Verzeihen Sie, aber das ist unmöglich. Da hinten kann kein Mensch zuhören. Wir haben immer um 8:30 den Beginn unseres Gottesdienstes. Ich sage, ich bin glücklich, dass Gott der ist, von dem es heißt, wer ist wieder Herr, unser Gott, der sich so hoch gesetzt hat. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel volle Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Wir sprachen über das Thema, was man unbedingt von Gott wissen muss. Und ich sage, das Erste ist dies. Gott ist für uns unerreichbar. Er ist über unsere Kritik, über unsere Weltanschauung, über unsere Spekulation, über die Natur. Er ist für uns unerreichbar, groß, herrlich, majestätisch, unendlich mächtig. Jetzt kommt das Zweite. Was man von Gott unbedingt wissen muss. Gott ist für uns unerreichbar, sagte ich. Aber wir sind für ihn erreichbar. Und das ist das Zweite, was man wissen muss. Wir sind für Gott immer und jederzeit erreichbar. Das will der Psalmist sagen. Er sieht auf das Niedrige im Himmel und auf Erden. Sehen Sie, meine Hand kann Gott nicht ergreifen. Mein Auge kann nicht sehen. Aber sein Auge sieht mich und seine Hand ist über mir. Wir sind für Gott jederzeit und überall erreichbar. Ich möchte, Sie machen sich das klar. Sehen Sie, wenn heute ein Raumschiff nach dem Mond käme, und wir kriegen ja jedes Jahr gesagt, das nächste Jahr kommt, ne? Seit 5 Jahren etwa. Und also angenommen, das kommt also nun tatsächlich. Und das erzählt uns genau, wie es auf dem Mond ist, nicht wahr? Wie der Mondkerl rumlaufen oder wie der da aussieht. Dann wird es natürlich eine große und aufregende Sache. Aufregende Entdeckung. Aber ich will sagen, es ist eine viel, viel aufregendere Entdeckung, wenn unser Herz begreift, ich bin immer und überall für Gott erreichbar. Das Merkwürdige ist, das kann ich hören, das kann ich intellektuell aufnehmen und habe es doch nicht entdeckt. Das ist das Merkwürdige. Wenn ich es richtig entdecke, ich bin überall und immer für Gott erreichbar. Das ist eine das Leben umwälzende Entdeckung. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat diese Entdeckung gemacht. Hat ihn erschüttert. Und da hat er einen Psalm gedichtet. Der heißt so: Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, dann bist du da. Mache ich mir ein Bett in der Hölle, siehe, dann bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, blieb am äußersten Meer, dann wird deine Hand nach mir greifen. Spräche ich, Finsternis muss mich einhüllen, dann ist vor deinen Augen die dickste Finsternis ganz Licht, heller Tag. Nicht aus den Worten spüren wir die Erschütterung einer Entdeckung. Der Mann hat im Herzen entdeckt, ich bin überall und jederzeit für Gott erreichbar. Sein Auge sieht mich, seine Hand schwebt über mir. Das ist eine tolle Situation. Und das muss man wissen, dass die ganze Welt läuft verkehrt, weil sie das nicht wissen. Weil sie das nicht wissen. Dass wir Gott nicht packen können, dass er uns packen kann. Sehen Sie, die Bibel ist voll mit Geschichten von Leuten, die das erlebt haben. Also in unserem Jugendkreis, da erzähle ich sonntagnachmittags so die ganze Bibel durch. Und da sind wir augenblicklich an den Josefs Geschichten. Und da ist uns doch sehr beeindruckt, die Geschichte von den Brüdern Josefs. Ich nehme zwar an, dass 50% von Ihnen die Geschichte nicht kennen, aber ich will es eben kurz riskieren. Diese Brüder Josefs, ich will lieber so ausdrücken, hübsch, ich bin überzeugt, dass 50% von Ihnen die Geschichte kennen. So habe ich es lieb gesagt, nicht? Sehen Sie, die Brüder Josefs waren überzeugt, dass sie nach ihres Herzens Willen leben konnten. Sind da Dinge passiert, die man vor Gott nicht verantworten kann, man hat einen Bruder eigentlich umgebracht und so. Aber warum auch nicht? Und im Übrigen ist Gras drüber gewachsen, nicht? Das waren Jugendstreiche, sie sind jetzt gestandene Männer. Ach, ihr lieben Männer, wer erinnert sich denn der Sünden der Jugend, nicht? Und dann kommt ein Augenblick, wo auf einmal ihr Weg zu Ende ist. Wo ihm alle Wege verzäunt sind. Wo es ist, als wenn der Boden an Füßen weggezogen wird. Und das ist eine atemberaubende Stille in der Bibel. Und dann sagt einer für alle, Gott hat unsere Missetat gefunden. Unerhörte Vorstellung. Die ganze Zeit hatte er zugesehen, gewartet, ob wir nicht Buße tun wollen, die Hand einen Zentimeter über uns gehabt und wir haben weitergemacht und jetzt greift die Hand zu. Und das war nicht vor 3000 Jahren, sondern das ist heute genauso. Spüren Sie die Hand Gottes einen Zentimeter über sich und seine Augen auf sich gerichtet? Gott ist für uns erreichbar. Diese närrische Welt, die tut, als wenn er gar nicht mehr da wäre. Sie wird es schon inne werden. Sehen Sie, da gibt es eine andere Geschichte, wo die tröstliche Seite dieser Geschichte so offenbar wird. Die Geschichte von der Hagar, dieser armen Frau, die mit ihrem Kind durch die Wüste läuft und sich verirrt hat. Und der Wasserschlauch ist leer. Sie weiß keinen Weg rings um diese flimmernde Wüste. Und da bricht das Kind zusammen. Und da legt sie es, das heißt, sie wirft es unter so einen dürren Strauch, wo eine Spur von Schatten ist, und geht weg und sagt, ich kann nicht sehen des Kindes sterben. Die Bibel kann erschütternd erzählen. Sie geht weg und eine Mutter kann doch nicht weg vom sterbenden Kind. Und so setzt sie einen Steinwurf weit davon. Sie bleibt da und geht doch weg. Und sitzt da und erwartet das Sterben des Kindes und ihr Sterben. Eine verlassene Frau, ein verlassenes Menschenkind. Und da ruft eine Stimme, Hagar. Sie schaut sich um. Wer ist denn da? Niemand. Stille Wüste, Hagar! Und da begreift sie, er ist da, der auf das Niedrige sieht, im Himmel und auf Erden. Ich bin für ihn erreichbar in der Einsamkeit der Wüste. Ich laufe aus seiner Fürsorge nicht weg, kann ich gar nicht. Es gibt kein Land, in das ich vor Gott emigrieren könnte. Wir sind für Gott erreichbar und seine Hand schwebt über uns und sein Auge sieht uns. Und wenn wir es nicht glauben, dann sagt die Bibel, du wirst es einmal inne werden. Nämlich dann, wenn du von den Toten erwächst, am jüngsten Tag auf seinem Throne stehst. Da wird jeder merken, dass es kein Land gab, in das sie emigrieren konnte, vor Gott. Wir landen alle vor seinem Angesicht. Wir sind für Gott erreichbar. Herr Stegner hat recht. Du durchdringst alles. Du durchdringst alles. Und meine Freunde, noch ein drittes. Haben Sie zwei Sätze mitgenommen? Gott ist für uns nicht erreichbar. Wir sind für Gott erreichbar. Und wenn wir den Text jetzt ganz genau lesen, entdecken wir auf einmal, merkwürdigerweise, dass er uns etwas Drittes sagen will. Und das Dritte ist so, aber jetzt das Wichtigste. Und doch will dieser ferne Gott für uns erreichbar werden. Und doch will dieser ferne Gott für uns erreichbar werden. Sehen Sie, wie steht hier? Wer ist wieder Herr? Der so hochgesetzt hat. Und dann kommt auf einmal etwas, was logischerweise gar nicht hinpasst. Wer ist wieder Herr? Unser Gott. Unser Gott. In dem Wörtlein unser steckt. Meine lieben Freunde, was mir gehört, das ist für mich erreichbar. Unser Auto, Das ist nicht eins in Madagaskar, sondern das Ding, das ich Steuer fassen kann, und wir können mit losfahren, nicht? Unsere Wohnung, das ist nicht eine Wohnung in Honolulu, sondern das ist die Wohnung, wo wir aufschließen können und reingehen, und wenn einer reinkommen will, können wir rausschmeißen. Unser, das ist, was wir in Händen halten. Verstehen Sie, was hier Unerhörtes gesagt ist? Wer ist so hoch wie der Herr, unerreichbar? Und ist doch unser Gott geworden und gegen alle Vernunft erreichbar geworden? Ist Gott doch erreichbar? Ja, wie? Meine Freunde, jetzt das ganze Zeugnis der Bibel. In Jesus. In Jesus. Wenn mich einer fragt, wie kann der 113. Psalm davon schon reden, sage ich, hier reden Propheten voll Heiligen Geistes. Das ganze Alte Testament ist voll Zeugnis von Jesus. In Jesus ist Gott für uns erreichbar. In Jesus. Es ist nie ein Blödsinn, wenn wir hier immer von Jesus reden. Nur in Jesus wird Gott für uns erreichbar. Wenn ich Jesus anrufe, greife ich nach dem Herzen Gottes. Wenn ich Jesus gehöre, dann bin ich eingehüllt in den Frieden des Gottes, der vorher so ferne war. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, oh, ich kann nicht anders in jeder Predigt dies vor euch stellen, dieses Bild des Kreuzes. Der Sohn Gottes stirbt mit der hohen Krone, der Dornenkrone. Als er dort stirbt, hat er eine Versöhnung geschaffen zwischen uns Sündern und dem lebendigen Gott. Bei Jesus gibt es Vergebung der Sünden. Hier wird Vergangenheit ausgelöscht. Und wir dürfen im Glauben in diese Versöhnung hineingehen. Und wenn wir in dem Glauben dieser Versöhnung stehen, dann ist der große und ferne und majestätische Gott ganz nah. So nah wie, lassen Sie mich ein Beispiel brauchen, jetzt lachen mich die Boys aus, aber es ist so. Sehen Sie, seit einiger Zeit bin ich also Großvater, das ist ein komisches Gefühl. Und der besucht mich, Großvater, der Jugendpfarrer ist, es ist wirklich an der Zeit, dass ich abdanke. Und der besucht mich vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen, eine Tochter mit ihrem Baby, so ein ganz kleines Baby. Na, wie das so geht, nicht wahr? Die anderen Töchter, jeder nimmt sie in den Arm und ich sehe auch für so ein Kind offenbar schrecklich aus. Also jedenfalls, das Baby fängt fürchterlich an zu brüllen, man sieht nichts mehr als bloß einen aufgerissenen Mund, der grauenvoll schreit. Ja, und dann kam die Mutter und nahm sie in den Arm. Weiter nichts. Eine kleine Geste. Und ich muss sagen, sie hat mich in dem Moment erschüttert. Verzeihen Sie, es klingt vielleicht sentimental. Mutterarme. Mutterarme. Was völlig anders als alles andere für dieses Kind. Die Mutter nimmt sie in den Arm. Umschlingt es. Und die Bibel braucht es als Beispiel, um deutlich zu machen, was es heißt, durch Jesus mit Gott versöhnt sein. Eingeschlossen in die Arme Gottes, geborgen in Gott. Der ferne Gott, unerreichbar für die ganze Welt. Und ich bin in seinen Armen geboren. Lieben Leute, Kind Gottes sein ist eine ganz große Sache. Da ahnt die Welt nichts von. Für sie ist der Gott so fern wie nur möglich und eingeschlossen sein in seine Arme. Darf ich damit schließen, dass ich sage, in Jesus breitet Gott Arme nach ihnen aus, durch gerabene Hände nach uns allen aus. Ich wünsche uns, dass wir davon nicht nur hören und doch verloren sind, sondern dass wir darin geborgen sind, als Kinder Gottes in Zeit und Ewigkeit. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du dein Volk das Geheimnis deines Bundes wissen lässt. Amen.